Herzlich willkommen zur Blauen Stunde. Alle hatten sich auf die Ausstellung Lebensmenschen im Museum Wiesbaden gefreut, um das Künstlerpaar Alexei von Jablenski und Marianne von Werefkin zu erleben, deren Werke zum ersten Mal in einer gemeinsamen Schau zu sehen sind. Gefreut auf die großartige Ausstellung, die derzeit nicht besucht werden kann. Es gibt seltsame Zufälle. Vor gut 100 Jahren erkrankte Jablenski an der spanischen Grippe, wie die Influenza-Pandemie genannt wurde. Jetzt zeigt die Corona-Pandemie Wirkung. Kaum war die Ausstellung eröffnet, so war sie schon wieder geschlossen. Im folgenden Gespräch mit dem Kurator Roman Ziegel-Gensberger gibt es zwar nichts zu sehen, aber viel zu erfahren. Über die Absicht der Ausstellung, über die Persönlichkeiten Jablenski und Werefkin, über die Stationen ihres Lebens, über ihre künstlerische Entwicklung, über beider Bedeutung in der Kunstgeschichte. Nur eins braucht man nicht zu fragen, was Roman Ziegel-Gensberger aktuell bewegt.
Also ganz ehrlich, es trifft uns schon sehr. Also wir machen die Ausstellung auf und zwei Tage später wird sie geschlossen. Und es ist einfach tragisch ein Stück weit, weil eben da sehr viel Arbeit hineingeflossen ist. Nicht nur für mich persönlich, sondern auch für das ganze Team. Das ganze Haus fieberte schon seit langer, langer Zeit darauf hin. 3,5 Jahre war die Vorbereitungszeit für die Ausstellung. Und dann wird sie geschlossen und man weiß erstmal gar nicht, wie es denn weitergeht. Und letztlich ist es so, dass wir aber gute Dinge sind. Und dass wir natürlich schon denken, dass wir die Ausstellung noch zumindest so lange öffnen können, dass diejenigen, die die Ausstellung sehen wollen, tatsächlich die Möglichkeit dazu haben.
Es hat ja in Wiesbaden schon Ausstellungen gegeben von Jablenski, es hat Ausstellungen gegeben von Werefkin. Übrigens also nicht nur in Wiesbaden, sondern es hat sehr viele Ausstellungen überall gegeben, aber nie eine Ausstellung gemeinsam mit den beiden, Jablenski und Werefkin. Die haben 29 Jahre zusammen verbracht und haben eine gemeinsame Geschichte, hochinteressant. Trotzdem ist da nie jemand darauf gekommen, das mal zu dokumentieren in einer Ausstellung. Aber Sie hatten diese Erleuchtung.
Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass man sich glücklich schätzen kann, als junger Kunsthistoriker noch unbearbeitete Themen zu finden. Also dass einen die vorhergehenden Kunsthistoriker-Generationen noch etwas übrig gelassen haben. Es ist tatsächlich ein Thema, das auf der Hand liegt. Ich meine, die beiden Künstler haben 29 Jahre verbracht miteinander. Und es mutet schon komisch an, dass das noch keiner angegangen ist, dieses große Projekt. Und darin liegt wahrscheinlich auch schon der Grund, weil es eben ein sehr umfangreiches Projekt ist. Man muss starke Partner haben, um ein solches Projekt angehen zu können. Alle müssen Zeit haben. Und es geht einfach nicht ohne die entscheidenden Figuren oder Institutionen. Also das ist beispielsweise jetzt bei uns das Lehmbachhaus in München, das natürlich das Haus des Blauen Reiters ist. Und wir, das Museum Wiesbaden, das natürlich das Haus für Alexei von Jablenski ist. Und dann muss natürlich ganz dringend noch ins Boot die Fondazione Werefkin, die in Ascona sitzt, am Lago Maggiore, und gleich um die Ecke dort in Muralto, Locarno, das Alexei von Jablenski Archiv. Und wenn nicht alle vier Institutionen zeitgleich die Möglichkeit haben, diese Ausstellung zu zeigen oder zusammen angehen wollen, dieses Projekt, dann funktioniert das nicht. Und wir hatten eben einen glücklichen Moment, wo das alles geklappt hat, wo alles ineinander gespielt hat. Und dann muss man einfach die Chance beim Schopfe packen und durchziehen, wie man so sieht.
Trotzdem möchte ich noch mal fragen, ist das ein plötzlicher Einfall von Ihnen gewesen? Ein glücklicher Moment auch in Ihren Gedanken? Oder lag das schon für Sie auf der Hand, das irgendwann mal zu machen?
Also ich glaube ganz ehrlich, es hatten schon ganz viele die Idee, das zu tun, aber keiner hat sich bis jetzt irgendwie ein Stück weit getraut, das zu machen, weil es eben ein so ambitioniertes Projekt ist, wo man eben vieles ins Boot bringen muss. Ich habe mir auch schon immer gedacht, meine Güte, das gab es ja eigentlich noch nicht, das müsste man mal tun. Und auch als es tatsächlich zu der Äußerung dieser Idee kam, ich war mit Frau Hoberg vom Lehmbachhaus zusammengesessen und ich habe sie einfach mal so besucht, ohne Hintergedanken eigentlich. Und als wir uns verabschiedet haben, vor 3,5 Jahren, das war, ich weiß noch, an einem schönen Spätsommertag auf der Terrasse vom Lehmbachhaus, sage ich noch zu ihr, was man eigentlich mal machen könnte, ist doch Marianne von Werefkin und Alexei von Jablenski. Das gab es noch nie, habe ich gesagt. Und dann schaut mich Frau Hoberg an und sagt so, spannend, hat sie gesagt. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass wir auseinandergegangen sind und zwei Wochen später ruft sie mich an und sagt, ob das denn ernst gemeint war von mir und dass sie im Haus mal rumgefragt hätte, dass sie tatsächlich auch das spannend finden als tolles Projekt und ob man das nicht mal einpreisen könnte, sich das Ganze anschauen. Und dann waren wir schon zu zweit.
Sie haben 3,5 Jahre gearbeitet an dem Projekt insgesamt, bis es zur Ausstellung kam. Und Sie waren auf dem Punkt fertig, das muss mal betont werden, das ist auch was, also nicht ganz Gewöhnliches. Erzählen Sie davon, warum hat das so lange gedauert? War das besonders schwierig und wie lange dauert es normalerweise, eine Ausstellung vorzubereiten, dass wir mal eine Vergleichsmöglichkeit haben?
Also bei dem Refkin und Jawlensky-Projekt ist es so, wenn man das zum ersten Mal macht, möchte man es richtig machen. Das heißt also, es ist schon klar, dass man eine gewisse Anzahl von Leihgaben benötigt. Das heißt, es kostet Geld, Transporte, Versicherungen. Wir brauchen viel Planungszeit für die ganzen Partner, für die zusätzlichen Leihgaben, Recherchezeit auch etwas, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt auch noch weitere Leihgaben als von diesen Institutionen mit ins Boot bekommen, um wirklich die entscheidenden Gegenüberstellungen gewährleisten zu können in der Ausstellung. Das heißt, man muss sich die teilweise im Privatbesitz befindlichen Werke erstmal eruieren. Das macht man dann über Auktionshäuser beispielsweise, dass man fragt, wo ist es das letzte Mal gehandelt worden, das Werk? Und dann muss man schauen, dass man irgendwie an die privaten Leihgeber herankommt. Das sind alles so Dinge, die passieren müssen. Und nebenbei, neben diesem inhaltlichen Zusammenstellen der Werkliste und des Konzeptes insgesamt, arbeitet man parallel bereits intensiv an der Förderung des Projektes, dass man eben die Partner, die finanziellen Partner ins Boot holt, die Kulturstiftung der Länder, die Ernst von Siemens Kunststiftung oder der Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main, der den Löwenanteil quasi dieser Ausstellung finanziert. Das sind so Dinge, die dann auf den Weg gebracht werden müssen und dann hofft man natürlich, dass die, während man quasi die Anträge an die Förderer stellt, dass parallel arbeitet man schon in dem Projekt, dass dann auch, was man bereits inhaltlich angeschoben hat, tatsächlich dann auch finanziell unterfüttert wird und dass man das dann auch umsetzen kann. Also das sind so Dinge, die muss man relativ schnell auf die Spur bringen. Dann nimmt das Projekt etwas, geht so ein bisschen die Luft raus, dann schreibt man die Leihanfragen an die Leihgeber und dann ist erstmal ein bisschen Ruhe im Projekt und dann kommen die ganzen Zusagen in der Hoffnung. So, und dann sortiert man das zusammen und dann geht es wieder 1,5 Jahre vorher so richtig los mit dem, dass man sagt, okay, jetzt geht es um die Innenarchitektur. Wie versucht man die Aufstellung dramaturgisch zusammenzustellen, wo man auch genau weiß, welches Material man jetzt hat und so, mit dem man arbeiten kann. Und das ist so etwas, dass man erstmal das ganze Projekt anschiebt, inhaltlich, finanziell. Dann geht es in die Leihliste, dann etwas Pause, etwas Stille rein, während man natürlich andere Projekte anschiebt. Und dann geht es los, wenn die Leihanfragen gleich zusammenkommen.
Also ist 3,5 Jahre eine normale Zeit?
Oder? Also für so ein großes Projekt ist das 3 bis 3,5 Jahre ist eigentlich das übliche Zeit, würde ich sagen. Also andere Projekte gehen in 1,5 Jahren. Also dass man sagt, okay, da hat man 3 Leihgeber, da zieht man etwas zusammen, man macht Partner, man teilt alles auf von den Aufgaben. Ja, dann geht das relativ gut. Aber eine Ausstellung mit, wir haben jetzt bei uns in Wiesbaden 187 Werke von über 40 Leihgebern. Das ist natürlich schon eine Mammutaufgabe für unser Haus. Es ist quasi wirklich die Grenze.
Damit sind wir jetzt beim Thema Ausstellungen. Welches Konzept haben Sie?
Also das Grundkonzept der Ausstellung, die wir also in Wiesbaden erarbeitet haben und dann quasi mit dem Lehmbachhaus und der Werkliste weiter zusammen unterfüttert haben, war so vorgesehen, dass wir 4 Ausstellungskompartimente machen oder 4 größere Abteilungen. Das eine ist natürlich Russland, St. Petersburg, wo Sie sich kennengelernt haben, 1892 in St. Petersburg über Ihren gemeinsamen Lehrer, Meister Ilja Repin. Das war quasi Russland, die Zeit von 1892 bis 1896. Da wussten wir schon, es wird kein ganz großes Abteilung, weil es eben einfach ganz wenig Werke gibt von beiden Künstlern. Dann gibt es den großen Bereich, 1896 im Oktober ziehen sie nach München, in die Gisela Straße 23, nach München-Schwabing, eine riesige Doppelwohnung nehmen sie sich da mit fast 300 Quadratmeter wahrscheinlich. Und dort ist es so, von 1896 bis 1914 sind sie 18 Jahre in München. Das ist die längste Phase an einem Ort. Und diesen Bereich konnte man gut in 2 Teile unterteilen. Das war uns auch sofort klar, weil nämlich als Jawlensky und Werefkin nach München ziehen, Werefkin aufhört zu arbeiten, künstlerisch tätig zu sein, um Jawlensky zu fördern. Das war ihr Gedanke. Und das heißt, sie hat 10 Jahre nicht gearbeitet. Das heißt, wir nehmen natürlich von diesen großen 18 Münchner Jahren, nehmen wir die ersten Jahre als Kapitel, als Unterkapitel München von 1896 bis 1906. Und dann der zweite Teil natürlich in München ist von 1906 bis 1914, wo Werefkin wieder beginnt zu malen. Da fällt in diese Zeit die wichtigen Murnauer Jahre hinein. 1908, 1910, diese entscheidenden Sommermonate, die sie dort verbringen mit Kandinsky und Gabriele Münter. Genau, das ist quasi das große zweite Kapitel. Das dritte Kapitel ist die Schweiz. 1914 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs sahen sie sich gezwungen oder genötigt, relativ schnell innerhalb von 48 Stunden das Land zu verlassen. Sie waren ja Russen, waren damit Feindstaaten, Ausländer, wie es offiziell hieß. Und letztlich wurde es auch gefährlich im Land. Man war plötzlich der Feind. Man ist relativ schnell über den Bodensee, über Lindau, von Lindau aus übergesetzt nach Konstanz und ist dann an den Genfer See gezogen. Und dann geht die Schweizer Phase los von 1914. Drei Lebensorte in der Schweiz. Es ist am Genfer See erstmal einige Zeit bis 1917. Dann ziehen sie nach Zürich, weil ihnen der Genfer See zu abgelegen war. Wieder mitten ins Zentrum der Kunst, wo die Kunst pulsierte. Und von Zürich wegen der spanischen Grippe quasi, die Jawlensky ereilt hat, nach Ascona. Genau, und 1921, von 1918 bis 1921 haben sie dann in Ascona gelebt. Endet die gemeinsame Beziehung. Das ist quasi der dritte Teil. Und der vierte Teil der Ausstellung ist ja die getrennten Wege der beiden. Dann gibt es nochmal einen quasi wie so ein Epilog im Nachklapp quasi. Dann schaut man nochmal, was die beiden Künstler denn danach gemacht haben, nachdem sie zusammen gewesen sind, 29 Jahre. Und ja gut, Jawlensky geht nach Wiesbaden, wissen wir ja. Zum Glück, muss man sagen, für uns. Und Marianne von Werefkin bleibt zurück in Ascona. Und das ist die letzte Abteilung in der Ausstellung. Das heißt, wir haben vier Abteilungen, zwei große mit München und Münchner Phase und Schweizer Jahre gemeinsame und zwei kleinere Abteilungen als Auftakt St. Petersburg in Russland und dann die getrennten Wege in Ascona und Wiesbaden.
Wir gucken uns jetzt mal die einzelnen Räume etwas näher an. Sie haben die Ausstellung Lebensmenschen genannt. Also der gemeinsame Lebensweg der beiden begann 1892 und endete in Russland 1896, wie Sie gesagt haben. Also diese Zeitspanne war sehr kurz, aber sehr wichtig.
Also für uns war es tatsächlich auch eine überraschende Erkenntnis, dass Frau Hoberg und ich, die wir die Ausstellung gemeinsam kuratiert haben, natürlich irgendwie insgeheim davon ausgegangen sind, die beiden Künstler sind sich künstlerisch am nächsten, natürlich in Murnau, bei dieser großen Zeit des Blauen Reiters und der Neuen Künstlervereinigung München. Aber wir haben dann relativ schnell begriffen, also künstlerisch stehen sie sich da gar nicht mehr so nahe. Am nächsten standen sie sich tatsächlich künstlerisch in dieser frühen Phase in Russland. Da sind tatsächlich die Bilder so nah beieinander, dass man sie kaum auseinandererkennen kann, wer was gemalt hat. Ob das Bild jetzt von Marianne von Werefkin oder von Alexej von Jawlensky ist. Von den wenigen, die wir kennen, kann man kaum einen Unterschied feststellen in dem Sinne. Das heißt, sie waren sich künstlerisch am nächsten in dieser Phase, in diesen vier Jahren und wahrscheinlich auch menschlich am nächsten. Und das war tatsächlich etwas, was man auch erstmal verdauen muss, weil es schon ein Stück weit überraschend ist.
1896 ist diese Zeit zu Ende. Die beiden beschließen, wegzugehen, und zwar nach München. Die Frage ist, warum eigentlich zu diesem Zeitpunkt, also der Vater von Werefkin war gestorben. Sie hatte eine Waisenrente, die sehr üppig war, davon konnten sie gut leben. Und dann haben sie beschlossen, eben nach München zu gehen. Was war der Anlass oder was war der Gedanke dahinter, gerade zu diesem Zeitpunkt zu gehen?
Es ist so, dass tatsächlich sie schon länger gehadert haben in der Zeit mit der Kunstakademie in St. Petersburg. Die erschien ihnen ein Stück weit rückständig, zu konservativ zu sein. Und sie haben natürlich auch irgendwie mitbekommen durch Zeitschriften, was es im Westen sich tut, der Impressionismus. Und von diesen Dingen hat man gehört. Und das wurde aber in Russland tatsächlich etwas unter den Deckel gehalten. Das heißt also, man hat schon so die Sehnsucht gehabt nach dem Aufbruch der Kunst, am Puls der Zeit zu bleiben, künstlerisch. Und dann hat man eben auch eine Reise gemacht, eine Rundreise durch Europa gemeinsam 1895. Man war in Berlin, in Antwerpen, in London, Paris war man vorher schon mal. Also das war etwas, was man alles kannte. Und dann hat man sich aber entschlossen, nach München zu gehen. Und jetzt ist die Frage, ja, warum denn München? Aber München war in Deutschland tatsächlich führend, was die Kunst betrifft in dieser Zeit. Es war noch gar nicht Berlin, wie man denken könnte. In München gab es die Sezession, die erste Sezession in Europa. Die wurde schon 1892 gegründet. also als die Sezession, als eine Gegenbewegung zu den verstaubten Akademien, muss man das sehen. Also wirklich ein progressiver Verein quasi, man wollte Neuerungen schaffen. Das ist das eine, es gab eine wunderbare moderne Ausstellungshalle in München, den Glaspalast, wo internationale Ausstellungen stattgefunden haben. Es gab Zeitschriften, satirische Zeitschriften, die Insel, die Jugend, Simplicissimus, die 1896 entstanden sind. Es gab viele progressive Malschulen, die große Namen hatten. Und etwas, was man gar nicht außer Acht lassen darf, ist, es gab zwei Künstlerfürsten in München, Franz von Lembach und Franz von Stuck, die, obwohl sie Künstler waren, zur obersten Gesellschaftsschicht gehörten. Also Franz von Lembach hat ja 80 Mal Bismarck gemalt, porträtiert. Also der gehörte zur obersten Gesellschaftsschicht. Und das war etwas, was natürlich der sehr aristokratischen, hochstehenden Malerin Marianne von Werefkin imponierte und natürlich Jablonski auch, die ja auch beide adelig waren. Und das war etwas, man hat sich gedacht, in München, da kann man es vielleicht sogar schaffen, als Künstler ganz dazu zu gehören, ganz oben.
1896, diese Ereignisse sind in diesem Jahr besonders bemerkenswert, also dieser Umzug einmal, kam das Dienstmädchen ja mit, Helene, die dann später eine große Rolle spielen wird, wie wir wissen. Und zweitens, dass Werefkin aufgehört hat zu malen. Was bedeutet das in der Zukunft?
Also es ist ja so, dass wir natürlich hier mit historischem Bewusstsein an die Sache herangehen müssen und uns ein bisschen in die Zeit hineinversetzen. Marianne von Werefkin hat schon sehr klar gesehen, dass es Frauen in der Kunst schwer haben, gerade auch in ihrer Zeit. Und sie wollte unbedingt die Kunst Kunst erneuern und auf neue Beine stellen, auf neue Füße stellen, neue Ufer erreichen. Und sie hat sehr klar gesehen, dass es für eine Frau ungleich schwerer ist als für einen Mann. Und sie hatte eben dieses große Talent bei sich, mit dem sie liiert war, und hat erhofft, dass wenn sie zurücksteht quasi und alle Zeit quasi darauf verwendet, Alexei von Jablonski nach vorne zu bringen, dass er das tut, dass sie das durch ihn erreicht. Das war ihre Idee.
Was meinte sie denn mit Kunst erneuern? Was wollte sie denn erneuert haben und welche Vorstellungen hatte sie davon?
Ja, es gibt sehr früh schon Aussagen von ihr, dass sie unbedingt auch das Emotionale in die Kunst hineinbringen wollte. Und das ist natürlich etwas, was die Zeit, die aktuelle Kunstströmungen angesehen hat, dann ging es doch immer noch darum, die Dinge realistisch, fotografieähnlich auf die Leinwand zu bringen. Und das schließt natürlich ein Stück weit auch das Gefühl, das man erlebt quasi und in die Kunst hineinbringen will, aus. Und da suchte man auch, das war ja der Anfang dessen, dass man diese Bestrebungen hatte, dass man irgendwie versucht hat, das Gefühl in die Kunst hineinzubringen. Da war man quasi auch tastend darauf angewiesen, auch etwas experimentieren zu können. Und das war eben tatsächlich gehemmt in Russland.
Und sie meinte aber, sie könnte das nicht schaffen, dieses Neue in die Kunst zu bringen.
Ich weiß es nicht, ob sie meinte, dass sie es nicht schaffen könnte. Ich glaube nur, dass sie klar gesehen hat, dass es als Frau ungleich schwieriger ist, das umzusetzen, weil man eben auch anders wahrgenommen wird, weil man halt auch oft vergessen wird als Frau. Damals noch viel, viel mehr, als das immer noch heute teilweise der Fall ist. Und von daher mag das der Grund sein. Ob wir das hundertprozentig nachvollziehen können, ist halt auch ein weitreichender Schluss, der für uns heute sehr, sehr schwierig ist zu verstehen. Jemand gibt das, was ihm am wichtigsten ist, auf der Sache willen, quasi für etwas anderes. Also schon auch etwas, wo man den Hut ziehen muss. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass man natürlich, wenn man das klar sieht, wie Marianne Werefkin das eigentlich gesehen hat, dass das eigentlich auch nicht funktionieren kann. Dessen muss sie sich ja eigentlich auch klar gewesen sein. Weil wenn sie quasi einen so sehr an die Hand nimmt, wie sie es vorhatte, und der das genau immer nur tut, was man selber will, dann kann das ja keine große Kunst sein am Ende. Und genau so ist es ja dann auch gekommen. Jablonski hat natürlich einen eigenen Kopf gehabt, hat ab einem gewissen Punkt natürlich absolut seine Kunst und seinen Weg verfolgt. Und da sind wir natürlich auch an dem spannenden Punkt. Die nächste Frage, die natürlich von Ihnen bestimmt gleich gekommen wäre, ist, warum fängt sie denn wieder an zu malen?
Ja, aber die Antwort kann man sich sehr gut selbst geben, weil sie gemerkt hat, das funktioniert nicht, dieses Arrangement. Es ist die Frage, wieso es so lange gedauert hat, dass sie 10 Jahre durchgehalten hat, bis sie wieder angefangen hat zu malen.
Also es gibt zwei Dinge, die da zusammenkommen. Einerseits das Private, das gelinde gesagt pikant war, und dann natürlich auch das Künstlerische. Marianne von Werefkin hat sehr wohl begriffen, dass an einem gewissen Punkt, das war so spätestens um 1904 herum, dass Alexej Fediwensky andere Interessen verfolgt, künstlerisch, als ihr vorgeschwebt haben. Und daraus hat sie letztlich den einzig richtigen Schluss gezogen und hat gesagt, okay, wenn er nicht so den Weg geht, wie ich es gerne hätte, dann muss ich es selbst machen. Und das ist ja das große Glück, dass sie wieder den Pinsel in die Hand genommen hat 1906, weil sonst würden wir heute nur von der Förderin sprechen, wenn wir Marianne von Werefkin erwähnen und nicht von der Künstlerin Marianne von Werefkin.
War das ein schleichender Prozess?
Also ich glaube, es war ein schleichender Prozess. Es ist ihr schon unterschwellig immer mal wieder bewusst geworden. Man merkt schon relativ bald, dass das, was sie ihm eingeflüstert hat, er seinen Weg absolut geht. Aber es gab wohl einen Moment, wo man sagen könnte, da muss es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen sein. Sie haben in München bei einem Komponisten und Sammler, der heißt Felix vom Rath, das allererste Paul Gauguin-Gemälde im Original gesehen. Erstmals. Und Marianne von Werefkin war unglaublich begeistert von diesem Gemälde und hat gesagt, das ist genau der Weg, den muss man gehen, das ist der Weg in die Moderne hinein. Und Alexej von Jawlensky hat auch die Qualität und die Vorzüge von Paul Gauguin erkannt, hat das auch geschrieben in seinen Lebenserinnerungen, dass er das wunderbar fand. Aber wir wissen, er hat nicht darauf reagiert. Während Marianne von Werefkin immer gesagt hat, schau dir den Gauguin an, arbeite wie Gauguin, hat er gesagt, nein, stopp, ich habe gerade erst eben mich auseinandergesetzt und entdeckt den großen Künstler Vincent van Gogh. Einer, der mit impulsiver Leidenschaftlichkeit, mit temperamentvollem Pinselstrich an seine Bilder herangeht. Und ich bin mit Van Gogh noch nicht fertig. Ich kann nicht nur, weil ich jetzt einen anderen Künstler gesehen habe, den ich auch spannend finde, wie eine Biene von einer Blume zur anderen fliegen, nur weil mir jetzt gerade die begegnet, sondern ich muss erst das eine zu Ende bringen und dann nehme ich mir das nächste vor. Und ich muss jede dieser Kunst, und so geht Jawlensky auch vor, jeden dieser Künstler, den er sich quasi auserkoren hat, für sich zu erforschen, das geht er praktisch an, untersucht das praktisch in seiner Kunst und nimmt dann das mit von dem Künstler, was er benötigt, was er gut findet und lässt das beiseite von dem Künstler, von seinem Vorbild, was er eben nicht benötigt. Und so kommt er schrittweise weiter. Und irgendwann war dann Gauguin auch Thema bei Alexej von Jawlensky, das ist dann 1908, 7-8 geht das so los, aber halt dann genau in dem Moment, wo es für ihn entscheidend war und richtig war, das zu tun und nicht schon früher. Und Marianne von Werefkin konnte es nicht abwarten und hat gesagt, okay, also ich setze mich gleich mit Paul Gauguin auseinander.
Und sie hat dann konstatiert, nachdem sie Gauguin gesehen hat, Farbe entscheidet über Form und hat dann entsprechend auch agiert und gemalt.
Ja, nee, also das ist natürlich klar, dass beide Künstler unbedingt die Emotion in die Gemälde hineinbringen wollten, in die Kunst einbringen wollten. Jeder macht das auf seine eigene Art. Was ich aber noch dazu sagen wollte, ist Marianne von Werefkin, man sagt immer, sie hat gemalt, jetzt wieder nach 10 Jahren zum ersten Mal Gemälde gemalt. Das stimmt auch. Große, anspruchsvolle Bilder entstehen 10 Jahre nach dieser Pause. Aber sie hat natürlich immer mal wieder eine Zeichnung gemacht im Skizzenbuch. Es gibt nachweislich eine Zeichnung, die auf 1903 datiert ist. Das heißt also, wenn es ein Skizzenbuch gibt, wo eine Zeichnung mittendrin ist von 1903, da gibt es immer noch kleine künstlerische Arbeiten und was auch immer das bei Skizzen, die vielleicht später nochmal umgesetzt werden oder sowas. Also ganz so diese Mär von wegen jetzt wie Check out of the box quasi war es dann doch nicht.
Wir kommen jetzt mal zu dem Privaten, das ist ja hochinteressant. Was war das für eine Zeit?
Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin gehen 1896 nicht zu zweit nach München, sondern es kommt das Dienstmädchen der Marianne von Werefkin mit, Helene Nesnakomow, wie sie heißt. Und die spielt eine große Rolle, weil nämlich spätestens um 1900 herum sind Jawlensky und Helene Nesnakomow ein Liebespaar geworden. Und das wissen wir deshalb, weil 1902 im Januar der Sohn Andreas Nesnakomow Jawlensky auf die Welt kommt. Ist natürlich eine bekannte Situation insgesamt, muss man sagen. Und das verkompliziert natürlich alles. Also man ist gemeinsam nach München gegangen und plötzlich steigt das Dienstmädchen auf innerhalb der Beziehung. Und ja, und plötzlich ist man eine Ménage à trois, eine komplizierte.
Für Marianne von Werefkin ist das Dienstmädchen aber immer das Dienstmädchen geblieben. Helene war ja auch zuständig für die Haushaltsführung.
Genau, und das ist eigentlich auch so ein Stück weit die Krux an der ganzen Beziehung. Das muss man so sagen. Letztlich ist es so, dass die beiden, Jablonski und Werefkin, irgendwann sich natürlich einmal zusammengesetzt haben müssen und gesagt haben, ja, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit uns? Jetzt gibt es die Helene, nicht nur, dass sie die Geliebte ist, sondern jetzt gibt es auch noch das Kind und so. Und die beiden, bin ich mir ganz sicher, haben über den Kopf von Helene hinweg beschlossen, doch zusammen zu bleiben. Und das war möglicherweise am Anfang noch ganz einfach und natürlich schlimm für beide Seiten quasi, weil natürlich die Stimmung nie besonders gut gewesen sein dürfte in der Wohnung. Aber je älter der Sohn geworden ist, umso komplizierter ist natürlich die Beziehung geworden. Umso enger ist die Helene und der Jawlensky geworden, umso mehr ist diese Ménage à trois, die man hatte, plötzlich eine Beziehung zu viert geworden. Andreas Jawlensky ist älter geworden. Und je älter er geworden ist, umso mehr ist Marianne von Werefkin an den Rand gerückt, quasi innerhalb dieser Black Box, wenn man so möchte. Und umso mehr ist sie wahrscheinlich innerhalb der Beziehung auch vereinsamt. Und das mag auch ein Grund gewesen sein, warum sie natürlich gesagt hat, okay, jetzt habe ich künstlerisch den Einfluss verloren auf Alexei Jawlensky. Ich habe ein Stück weit auch den, auch natürlich, privat hat sich das natürlich verschoben und verändert. Und das ist auch der Grund, dass man dann halt vielleicht auch sagt, okay, jetzt nehme ich meine wirkliche Leidenschaft wieder in Angriff und male wieder. Und man muss aber sagen, dass genau diese persönlichen Verwerfungen und Schwierigkeiten, und das ist ja nicht nur eine komplexe Beziehung, sondern tatsächlich eine komplizierte Beziehung gewesen, sicherlich auch inspirierend war insgesamt für die beiden. Also einerseits, dass sie sich künstlerisch durchwegs geschätzt haben. Jeder hat den anderen geschätzt und konnte sich auch schätzen, weil jeder ja sehr eigenständig war in der Kunst. Und das andere ist, dass Marianne von Werefkin aus diesen Beziehungsproblemen, die es gab, auch Inspiration gezogen hat. Ihre stärksten Bilder sind mitunter diejenigen, wo sie genau das thematisiert in ihrem Werk. Und das ist natürlich sehr viel Emotion, die sie dann auch genau das, was sie wollte, auch hineinbringt in die Welt. Von daher hat dieses lange Zusammenstehen der beiden Künstler eigentlich diese beiden großartigen Werke auch erst wirklich ermöglicht.
Gibt es Unterschiede im Werk von Werefkin und Jawlensky? Unterschiede in ihrem Stil, in dem, was sie malen, die Gegenstände, die Motive?
Also beide sind sich ja ganz ähnlich in ihrem generellen Kunstwollen. Sie wollen die Emotion in die Bilder, in ihre Bilder einbringen. Jeder tut das auf seine eigene Weise. Marianne von Werefkin versucht, den Betrachter zu packen, indem sie anekdotisches, narratives, erzählerisches in dem Bild aufmacht. Immer so eine Geschichte antippt mit ihren Figuren, die stehen, die man als Betrachter sofort im Geiste weiterdenkt. Also es fallen einem sofort verschiedene Möglichkeiten der Erzählung an, um dieses Bild im Geiste weiter auszumalen. Also der Betrachter ist plötzlich ganz nahe an dem Bild dran. Die Grenze zwischen Bild und Betrachter hebt sich auf dadurch. Und Jawlensky macht das auf eine sehr sensible, impulsive Art mit seinen Farben, mit seiner malerischen Kraft, dass man sofort emotional angerührt ist und dass man sich gar nicht erklären kann, warum man sich nicht lösen kann von dem Bild. Und auch hier wird genau diese Grenze zwischen Bild und Betrachter aufgelöst und strebt damit auch in die seelische Tiefe der Gegenstände vor, durch die Malerei quasi und durch die Farben, die er einbringt. Und das sind eben grundsätzliche Unterschiede. Bei Werefkin erzählerisch, Jawlensky erzählt nichts in seinen Bildern. Es treten kaum mal zwei Figuren gleichzeitig auf. Es ist wirklich ganz statuarisch, aber eben aufgeladen durch seine unglaubliche Farbverständnis. So.
München war insgesamt eine sehr wichtige Phase, also was heißt Phase, die waren ja sehr lang in München, im Leben und im künstlerischen Leben von den beiden. Am Anfang hat Marianne von Werefkin ja noch nicht gemalt, aber sie hat einen Salon geführt, was ja auch eine sehr wichtige und anspruchsvolle Tätigkeit war, als Saloniere tätig zu sein. Also die Wohnung war Treffpunkt für Künstler, Literaten, Intellektuelle, für ganz München. Was hat sich daraus entwickelt?
Dieser rosafarbene Salon, den Marianne von Werefkin als intellektuellen Zirkel in der Giselastraße 23 geführt hat, ist wirklich so eine Brutstätte gewesen für neue Ideen, letztlich auch einfach überhaupt die neue Künstlervereinigung München, wo dann eben so berühmte Künstler wie Wassily Kandinsky und Gabriele Münter plötzlich sich zusammengefunden haben. Ich spreche auch gerne von Marianne von Werefkin als die Magierin der Avantgarde. Sie hat da wirklich das Netzwerk gemacht. Heute würde man von einer Influencerin sprechen, die alles zusammengebracht hat, neugierig war auf interdisziplinäre Kreativität. Und genau aus solchen Zirkeln sind dann neue Ideen entsprungen. Und dazu gehört aber zu diesem kunsttheoretischen Teil, wo eben alles zusammenkommt, gehört aber unabdingbar praktisches Arbeiten. Und das war etwas, was in Murnau geschehen ist. Und das sind dieses, ich spreche auch gerne von dem Wunder von Murnau, 1908, 9, 10, das sind die drei Sommer, die zu viert verbracht haben. Gabriele Münter, Wassily Kandinsky und Marianne von Werefkin und Alexej von Jawlensky. Und eigentlich ist das die Geburtsstunde des Expressionismus in Deutschland, weil man hier quasi das Theoretische, was man hatte, mit dem Praktischen verbunden hat. Und genau da kommt Jawlensky ins Boot, der eben malerisch impulsiv war und das alles, was vorher gesprochen wurde, einfach gemacht hat. So. Und die anderen mitgerissen hat, die anderen Künstler. Im Nachhinein wissen wir von Gabriele Münter, dass sie gesagt hat, ja, ihr wurde Vincent van Gogh durch Alexej von Jawlensky vermittelt. Die Leidenschaftlichkeit von van Gogh. Und das ist genau Emotion in die Kunst hinein. Und sodass man tatsächlich sagen muss, dass in Murnau die Tür in die Moderne aufgestoßen wurde, nur mit diesen vier Künstlern. Einem alleine wäre es nicht gegeben gewesen, das zu tun. Und es musste eben dieser glückliche Moment sein, diese Fügung, dieses künstlerischen Austausches vor Ort. Und jeder hat sein Schärflein dazu beigetragen, dass das gelungen ist. Sehr schön. Das heißt, dass sich die Farbe vom Gegenstand löst, dass die Perspektive aus den Bildern rausgenommen wird, dass man vor Ort impulsiv an die Gegenstände herangeht und tatsächlich seine Leidenschaftlichkeit durch die Farbe expressiv ausdrückt. Das sind so Dinge, die eben die Errungenschaften sind und die dann eben auch ganz schnell sich verbreitet haben in ganz Deutschland. Die Neue Künstlervereinigung München wurde gegründet 1909. Marianne von Werefkin als sicherlich die Ideengeberin. Erster Vorsitzender war Kandinsky, zweiter Vorsitzender war Jawlensky. Und daraus ging ja dann letztlich 2 Jahre später der Blaue Reiter hervor.
Also Murnau war die entscheidende Phase in der Geschichte der Kunst, kann man auch sagen.
Mit Sicherheit, genau. Und das Schöne ist, wenn man jetzt so sagt, dass das gibt ein so schönes Bild, wenn man die Kunstgeschichte als ein großes Zahnräderwerk sieht, das sich so ineinander greift und fortsetzt, das eine bringt das andere zum Laufen und so, dann war Werefkin und Jawlensky tatsächlich nicht nur ein kleines Zähnchen an einem Zahnrad, sondern sie waren tatsächlich diejenigen, die das Zahnrad ein Stück weit weitergedreht haben. Also tatsächlich ganz entscheidend für die deutsche Kunstgeschichte.
Ist das jedem eigentlich klar, dass die beiden diese wichtige Funktion hatten? Die Bedeutung, steht die fest?
Also spätestens mit unserer Ausstellung steht das fest. Ich glaube aber, dass man, also das ist in Kunsthistorikerkreisen in der Forschung, ist das schon klar, dass hier mehrere Personen am Drehen des Rates waren und dass es nicht nur Kandinsky ist, wie man vielleicht gemeinhin denken könnte, oder Franz Marc oder Paul Klee, sondern dass eben auch so entscheidende Figuren im Hintergrund erstmal waren, wie Werefkin und Jawlensky, die eben genau durch diese Ergänzung von Kunsttheorie und malerischen Impuls einfach da entscheidend waren dafür. Und das ist etwas, was wir jetzt natürlich nach vorne bringen wollen, dass es immer mehrere gibt und nicht nur diejenigen, die immer wieder erwähnt werden.
Ist es eigentlich die wichtigste Zeit, dass man sagen kann, was nachher kam, war sehr interessant natürlich und man hat sich weiterentwickelt, alle haben sich weiterentwickelt, aber es ist nicht so etwas von zentraler Bedeutung mehr passiert.
Also wir in Wiesbaden können uns sehr glücklich schätzen, wir haben mit Alexej von Jawlensky einen Künstler hier am Haus, den wir vertreten und bewahren hier, der tatsächlich zweimal die Kunstgeschichte gedreht hat, vorangebracht hat. Die meisten Künstler schaffen das gar nicht in ihrem Leben. Und Jawlensky macht das zweimal. Einmal eben, indem er ein Teil ist in Murnau, der den Expressionismus hat auferstehen lassen oder gemacht hat. Und das andere ist, dass er quasi das serielle Arbeiten, die offene Serie in die Kunstgeschichte eingebracht hat. Und das ist eben maßgeblich in Wiesbaden entstanden. Also Wiesbaden ist hier tatsächlich ein Ort, der quasi wichtig war für Jawlensky und das serielle Arbeiten in die Kunstgeschichte eingebracht hat. Also hier nochmal quasi. Also das ist schon enorm, muss man sagen. Also Andy Warhol, Onca Vara, Josef Albers mit ihren Wiederholungen, mit ihren Denken in Variationen, in Reihen, wäre ohne Jawlensky eigentlich nicht denkbar.
Wir gehen jetzt nochmal in die Biografie zurück. 1914, Erster Weltkrieg, die beiden müssen aus Deutschland weg und damit verändert sich auch alles Mögliche. Also das Geld wird knapp, sie leben sehr beengt, Das sind ja ganz schwierige Lebensverhältnisse, die Sie dann durchgemacht haben. War das schon eigentlich der Anfang vom Ende?
Da streitet sich die Kunstgeschichte ein bisschen. Es ist ja so, dass das Anfang vom Ende schon 1,5 Jahre oder ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg beginnt, der Beziehung zwischen den beiden. Es war wirklich teilweise unerträglich, ist es geworden. Marianne von Werefkin geht 1913 im Oktober nach Litauen zu ihrem Bruder und bleibt für 10 Monate in Litauen. Jawlensky reist hinterher und möchte, dass sie zurückkommt und dass sie es nochmal miteinander probieren. Erfolglos, er kommt zurück nach München ohne sie. Und sie kommt erst im Juli 1914 nach München zurück, nach einer 10-monatigen Trennung. Und wir wissen gar nicht heute, ob sie kommt, um die Koffer zu packen, um quasi die Zelte in München abzubrechen und nach Russland zurückzugehen, oder ob sie es nochmal probieren möchte. Denn wenige Tage später bricht der Erste Weltkrieg aus. Und dann ist es wie so oft, wenn ein gemeinsamer großer Feind plötzlich auftritt, schließen sich die Reihen und man packt nochmal zusammen, reißt sich zusammen und geht gemeinsam in dieses Wagnis Schweiz, das quasi die Rettung ist erst einmal, die neutrale Schweiz. Und die Brüche, die aber da waren, schließen sich aber nur oberflächlich. So kann man sich das vorstellen. Und natürlich ist es so, das, was Sie gesagt haben, trifft es sehr genau. Erst hat man ein unglaubliches, mondänes Leben, großbürgerlich in München gehabt und plötzlich findet man sich in der Schweiz in einer 2,5-Zimmer-Wohnung mit Helene Nesnakomov, mit dem Teenager Andreas Jawlensky in einer Wohnung auf sich zurückgeworfen, in einer drangvollen Enge. Ich glaube nicht, dass es lang hat auf sich warten lassen, bis die Streitereien wieder losgegangen sind. Also von daher ganz klar, es ist eigentlich der Weg, dass es diese Beziehung auseinanderreißen muss, ist eigentlich vorherbestimmt.
Findet sich diese Situation auch in der Kunst wieder?
Es gibt ja dieses eine berühmte Bild von Marianne von Werefkin, das auf 1917 datiert ist, der sogenannte Liebeswirbel. Steht eine weiße Frau im Zentrum eines ganz kosmisch aufgeladenen Landschaft, die wirklich ganz viele Schwünge in sich hat und etwas, was, als ob man in den Sternenhimmel hineinschaut. Und um diese Frau, die alleine im Zentrum des Bildes steht, gibt es ganz viele Paare, die sich mehr oder weniger lieb haben, aber die zusammenstehen. Und das könnte schon auch etwas sein, das lässt sich natürlich sofort übertragen auf das echte Leben. Marianne von Werefkin hat schon wahrgenommen, dass um sie herum lauter Liebespaare waren. Also Paul und Lili Klee haben sie öfters in der Schweiz besucht. Dann hat Alexander Sacharow, der große Tänzer, seine Lebensgefährtin Clotilde von Derb geheiratet, die auch immer um sie herum waren, die teilweise sogar in Zürich nebeneinander gewohnt haben. Und dann natürlich Helene und Alexei Jawlensky, die quasi auch ein Liebespaar waren, zusammen um sie herum und sie als einsame Figur, das spiegelt natürlich das wider.
Es gibt ja noch ein schönes Bild von ihr, das Rote, wie heißt das wieder?
Die tragische Stimmung.
Die tragische Stimmung, wo man ein Haus im Hintergrund sieht, das Sinnbild für Familie und eine Frau im Vordergrund, Arme verschränkt, also sehr für sich, ganz weit weg.
Ja, genau, es gibt schon 1910, zieht sie quasi aus dieser familiär komplizierten Beziehung quasi ein Thema raus für sich. Stellt es aber doch so allgemein dar, dass es eben nicht nur quasi die Beziehung zwischen Jawlensky und Werefkin ist, sondern es ist allgemein, was es vielleicht in jeder Beziehung gibt, eine Frau, die sich quasi trotzig, energisch, mit aller Macht quasi, vielleicht ein Stück weit auch eifersüchtig, große Vordergrund abwendet von einem Heim, das im Hintergrund ist, dass die Heimat sein sollte, ist aber nicht ist wohl. Das ist etwas, ein sehr mitreißendes, mitfühlendes Gemälde, das aber seine Stärke darin hat, dass es eben nicht allein die Beziehung von Werefkin und Jawlensky ist, sondern dass es eben allgemein ist, die Schwierigkeit von Beziehungen. Daneben hängt übrigens ein Gemälde, das eine ganz glückselige Familie zeigt, wie es eben sein sollte. Das ist eine Familie, Mutter, Vater und Kind, die zusammenstehen und überhöht werden von einem Berg. Das heißt die Familienidylle, dieses Bild. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit genau dazwischen. Es wird nicht die reine Familienidylle geben, genauso wie es diese extreme Eifersuchtsbild gibt. Da ist halt auch Werefkin eine, die halt dann auch ein Stück weit übertreibt, um sichtbar zu machen.
Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass 1914 schon so eine Art Agonie begonnen hat, die dann ihr Ende hatte mit der endgültigen Trennung 1921.
Absolut. Also ich glaube, dass der Umzug in die Schweiz hinein, dass es da eigentlich dann schon nach und nach losging. Am Anfang war man noch damit beschäftigt, alles wieder zum Laufen zu bringen, dass man wieder Malmaterial bekommt und so weiter. Und jeder war mit dieser Situation beschäftigt Und so, und dann, als das gesettelt war, dass man wieder gearbeitet hat und plötzlich war es wieder eng, da musste man sich auch umziehen, man musste aus dem engen Genfer See raus, quasi, wo man gelebt hat, aus dem Saint-Près, und ist nach Zürich gezogen, wo es wieder alles weiter war, wo man wieder atmen konnte. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass es so ist. Und dann, es gibt einen Moment in der Beziehung von Jablonski und Werefkin, wo ich denke, das könnte der letzte glückliche Tag gewesen sein. Es ist tatsächlich die Hochzeit der sehr guten Freunde von Jablonski und Werefkin, nämlich Alexander Sacharow und Clotilde von Derb, heiraten am 25. Juli 1919 in Zürich. Und da waren sie nochmal alle zusammen. Und danach geht Werefkin 3 Monate als Bühnenmeisterin mit dem Tänzerpaar Sacharow-Derb auf Reisen. Sie ist quasi diejenige, die die Bühnenbilder arrangiert. Und zurück in Ascona, wo sie gelebt haben, bleibt Jawlensky mit Helene und dem Andreas. Und ich glaube, dass die Streitereien so schlimm gewesen sind, im Vorfeld immer schon, dass endlich man zur Ruhe gekommen ist und gesagt hat, halt, stopp, was wollen wir eigentlich? Und dass man sich zusammengesetzt hat und sagt, so, eigentlich wollen wir jetzt auch einmal gemeinsam eine Familie gründen. Und quasi unter dem Vorbild der glücklichen Sacharow und Clotilde von Derb, dieser Hochzeit, die ihnen vor Augen stand, hat man dann quasi in Abwesenheit von Werefkin gesagt, okay, halt, stopp, lasst uns heiraten. Und auch den Sohn legitimieren, den Andreas Jawlensky. Und auch aus dieser unsäglichen Situation herauskommen, dass die Marianne von Werefkin die Helene ja immer noch als Dienstmädchen begriffen hat. Und so, das ist ja auch sehr, 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 sehr schwierig. Und Jawlensky schreibt auch einmal in einem Brief an Galka Scheier, dass doch die Helene jetzt auch schon so groß geworden ist und die Werefkin behandelt sie immer noch wie ein Dienstmädchen. Und dass das natürlich für alle Seiten nicht mehr tragbar war letztlich. Und eigentlich dieser Schnitt, den Jawlensky vollzogen hat, eigentlich ein Schnitt war, der vollzogen werden musste und natürlich für beide Seiten nicht gut war. Werefkin war natürlich tief getränkt, war enttäuscht von Jawlensky, hat die Verbindung abgebrochen. Jawlensky hat das bereut bis zum Schluss, hat immer täglich an Werefkin gedacht, auch etwas, weil das sein Lebensmensch gewesen ist, von dem er sehr profitiert hat, der ihn hat vorangebracht quasi und dem er auch natürlich immer zutiefst, auch künstlerisch natürlich immer zutiefst dankbar gewesen ist.
Die Trennung 1921 war eine Trennung für immer. Die hatten keinen Kontakt mehr, die haben auch nicht korrespondiert und sich schon gar nicht mehr gesehen.
Genau.
Es
war eine endgültige Trennung. Sie hatten noch einmal brieflichen Kontakt, als Jawlensky in Wiesbaden ihren gemeinsamen Vincent van Gogh-Gemälde verkauft haben. Und dann hat er ihr quasi das Geld überwiesen, das, was ihr zustand von ihm verkauft. Das war quasi der letzte Kontakt, den sie hatten. Sie haben aber, waren aber immer informiert übereinander, über Mittelsleute. Also man wusste voneinander. Und Jawlensky war wirklich zutiefst betrübt, als er von dem Tod erfahren hat von Marianne von Werefkin. Und das ist das Interessante, schreibt er so in seinen Lebenserinnerungen, dass nur Helene und Andreas ihn haben trösten können. Das heißt also, eigentlich sind sie im Tod von Marianne von Werefkin auch nochmal alle vier vereint. Ganz schönes, tragisches, melancholisches Bild.
Und das Interessante ist auch, dass in dem Moment, als Marianne von Werefkin stirbt, Alexei von Jawlensky gelähmt ist.
Ja, das ist
endgültig
ja...
Endgültig gelähmt ist, zu diesem gleichen Zeitpunkt.
Das ist ja, es ist irgendwie so, plötzlich wirkt das alles so schicksalhaft, dass tatsächlich als Marianne von Werefkin Anfang Februar 1938 stirbt, wir wissen, dass Jawlensky seine letzte Zeichnung, also die heute bekannt ist, auf Ende Januar 1938 datiert. Und das ist ein Selbstbildnis quasi. Damit endet das Schaffen von Alexei von Jawlensky, als Marianne von Werefkin stirbt. Eigentlich auch irgendwie rührt einen das an, sage ich jetzt mal.
War die Trennung auch eine Befreiung für beide?
Auf alle Fälle. So tief getroffen Marianne von Werefkin gewesen ist und wie sie es auch in Briefen äußert, dass ihre Liebe auf dem Staub der Piazza in Ascona liegt, ich glaube, dass sie relativ schnell auch bemerkt hat, dass eigentlich das eine Befreiung sein muss. Und Jawlensky, gut, der war in Wiesbaden, der wurde hofiert hier in Wiesbaden, der war natürlich künstlerisch gefordert, war natürlich sofort in anderen Welten. Trotzdem hängt man natürlich diesen Dingen nach, diesen langen gemeinsamen Weg, der ja immer die Geschichte der beiden sein wird, wie man sieht, bis heute. Trotzdem ist es für beide natürlich auch nochmal die Möglichkeit gewesen zum Aufbruch. Marianne von Werefkin hat dann auch relativ schnell einen neuen Lebenspartner mit Ernst Alfred Eye, der sicherlich gut getan hat, Alexei von Jawlensky, wird über die Blaue Vier in Wiesbaden gegründet, die Galker Scheier gründet, seine Kunsthändlerin, plötzlich in den USA vermarktet, was ihm auch gefallen haben wird, und ist, bis quasi die Kulturpolitik der Nationalsozialisten greift, Ende der 20er Jahre, tatsächlich künstlerisch und auch auf dem Kunstmarkt relativ erfolgreich.
Wie ist es Ihnen denn ergangen in der Zeit, in der Sie für die Ausstellung gearbeitet haben? Haben Sie da neue Einsichten gewonnen?
Auf jeden Fall. Es ist ja immer so, dass man sich ein Thema natürlich vornimmt, weil man weiß, worum es darin geht und weil man genau weiß, was man sagen möchte, aber man ist dann auch das ein oder andere Mal überrascht und lernt dazu, und während man daran arbeitet, bekommt man tiefere Einsichten, tiefere Einblicke. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich mir das Werk von Marianne von Werefkin durch diese intensive Beschäftigung, die ich jetzt gemacht habe, tatsächlich ans Herz gewachsen ist. Das ist etwas, was mich sehr, sehr, sehr bereichert. Und auch gerade in dieser absoluten Abgrenzung zur Kunst von Alexej von Jawlensky. Und das ist etwas, wofür man beide nur bewundern muss. Die arbeiten nebeneinander, und im Nebeneinanderarbeiten schätzt man den anderen, man beobachtet, was der andere tut, und man bleibt straight bei sich. Jeder von den beiden. Und das ist etwas, was natürlich unglaublich ist eigentlich, dass man so konzentriert seinen Weg verfolgen kann, obwohl man den anderen vor Augen hat, den man ja schätzt quasi. Das ist für mich schon tief beeindruckend.
Roman Ziegel-Gensberger, vielen Dank.
Ja, mich hat sehr gefreut, bei Ihnen zu sein.